sehen, die insgesamt besorgniserregend ist. Die Zahl der Menschen, die an Diabetes mellitus erkranken, nimmt stetig zu. Es ist davon auszugehen, dass wir in wenigen Jahren mehrere hundert Millionen Typ-2-Diabetiker weltweit haben. Mehrere Millionen Typ-2-Diabetiker weltweit. Wir haben ja den Diabetes mellitus Typ 1 und mit steigender Tendenz nach oben Typ-2-Diabetes mellitus, früher als Altersdiabetes bezeichnet. Das hat nichts mit Alter zu tun, das sind ganz andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und heute sind auch Jugendliche von diesem Typ-2-Diabetes mellitus betroffen. Wir haben heute zur Behandlung des Diabetes mellitus eine ganze Vielzahl von Arzneistoffklassen zur Verfügung, darunter sogenannte orale Antidiabetika, die insbesondere Einsatz finden bei der Behandlung des Typ-2-Diabetes mellitus. Wir haben aber daneben auch die Möglichkeit, diese Erkrankung zu behandeln mit Insulinen. Ich sage das ganz bewusst im Plural, weil wir heute verschiedene Derivate des Insulins in der therapeutischen Anwendung haben. Und die Entwicklung dieser Insuline, meine Damen und Herren, das ist etwas, was ich insgesamt gesehen als Erfolgsgeschichte der Medizin und Pharmazie der letzten 100 Jahre bezeichnen möchte. Wobei die Anfänge zunächst schwierig waren. Die Therapie mit Insulinen beschränkte sich zunächst darauf, dass man aus den Bauchspeicheldrüsen von Schlachttieren, Schweinen und Rindern Insulin gewann. Und dieses so gewonnene Insulin entsprechend formuliert, therapeutisch eingesetzt hat. Das macht man heute nicht mehr. Heute kann man mit Hilfe moderner chemischer, molekularbiologischer, gentechnologischer Methoden eine ganze Reihe von Insulinen verfügbar machen für die unterschiedlichsten therapeutischen Zwecke. Und Sie sehen hier unten ein Insulin, das hier in der Nähe von Frankfurt produziert wird, das Insulin Glargin, dessen Produktname Lantus ist. Und Lantus ist ein Insulin, welches als sogenanntes Basalinsulin eingesetzt wird. Ein therapeutisches Peptid, welches als Basalinsulin eingesetzt wird. Was heißt Basalinsulin? Sie müssen Ihre Bauchspeicheldrüse verstehen als ein Organ, welches in vielerlei Hinsicht Insulin gesteuert produziert. Es gibt sowas wie eine Basalsekretion, die über 24 Stunden mehr oder weniger gleichbleibend dazu beiträgt, dass Insulin aus den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse sezerniert wird. Und dann gibt es in Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme bzw. der Änderung der Blutglukosekonzentration eine sogenannte postprandiale Insulinausschüttung im Kontext der Nahrungsaufnahme, die dazu beiträgt, dass eben, wenn Nahrung aufgenommen wird, die Blutglukosespitzen nicht durch die Decke gehen. Mahlzeitenbezogene Insulinsekretion. Gesteuert durch mehrere Faktoren, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehe. Dann stellen Sie sich jetzt gemeinsam vor mit mir einen Patienten, eine Patientin, die nicht mehr in der Lage ist, über die Bauchspeicheldrüse ausreichende Mengen Insulin zu bilden, sowohl für die Basalsekretion, für die Grundversorgung des Körpers mit Insulin, beziehungsweise auch nicht mehr in der Lage ist, dann, wenn Nahrung aufgenommen wird, eine verstärkte Insulinausschüttung sozusagen zu induzieren. Und da kann man heute intervenieren auf sehr vernünftige Art und Weise durch modifizierte Insuline beispielsweise. Und ein modifiziertes Insulin ist eben das Insulin-Glargin. Ohne darauf einzugehen, wie wir jetzt dieses Molekül herstellen, so sollte uns auffallen, dass wenn wir die Struktur des Humaninsulins vergleichen, welches ja aufgebaut ist aus zwei Ketten, die sogenannte A-Kette und die sogenannte B-Kette, die sind verbunden untereinander durch Disulfidbrücken und diese Disulfidbrücken werden realisiert über Cysteinreste, deren Sulfidrylgruppen Disulfidbrücken bilden. Humaninsulin, das ist die Struktur des Humaninsulins und das ist die Struktur des Insulinglargins, welches in seiner Struktur an die Struktur des Humaninsulins angelehnt ist. Und es ist keine reine Spielerei, dass hier bei diesem Insulinglargin eine Aminosäure ausgetauscht wurde gegen das Glycin und gleichzeitig die B-Kette verlängert wurde um zwei Reste, die jeweils einen Arginin-Rest repräsentiert. Also zwei Arginine sind hier sozusagen einfach angefügt worden. Jetzt frage ich die Leonie, was ist denn die Charakteristik von einem Arginin sozusagen in der Seitenkette? Ganz genau, das ist eine Aminosäure mit einer basischen Seitenkette. Wodurch wird diese Basizität bestimmt in der Seitenkette? Welches Strukturelement, Leonie? Wissen Sie das zufällig? Pillmann? Wer hat eine Idee? Ja? Ein Guanidinrest, ganz genau, das ist ein Guanidinrest. Und jetzt müssen Sie sich Folgendes vorstellen. Warum hat man bei diesem Insulinglargin diese Modifikation gewählt? Die Idee, die dahinter steckt, ist die Idee, ein Insulin zu generieren, das so wie das körpereigene Insulin seine Eigenschaften im Körper entfaltet, unter anderem zur Regulation der Blutglukosekonzentration. Gleichzeitig ging es bei der Entwicklung von diesem Arzneistoff darum, ein Insulin verfügbar zu machen, das sozusagen die Eigenschaften hat, wenn es appliziert wird, nicht gleich vollständig innerhalb kurzer Zeit verfügbar zu sein. Wenn Sie sich einen Patienten, eine Patientin ansehen, die Insulinglargin appliziert, dann müssen Sie sich einen Menschen vorstellen, der einmal am Tag eine klare Lösung mit einem pH von ungefähr schwach-sauer, sage ich einmal, appliziert ins Unterhautfettgewebe. Die Lösung, die die Patienten applizieren, ist schwach-sauer, klare Lösung, das ist gut. Warum ist eine klare Lösung für den Patienten gut? Was kann er damit sehr gut steuern oder was ist leicht erkennbar? Ob er die richtige Dosis eingesetzt hat. Ja? Die Dosiergenauigkeit wird unter anderem dadurch beeinflusst. Und dann spritzt sich der Patient die entsprechende Dosis Lantus, Insulinglargin. Diese saure Lösung wird sozusagen dann konfrontiert mit körpereigenen pH-Werten, mit einem Milieu, das natürlich anders aussieht. Das ist irgendwo pH-neutral in etwa. Und dann kommt es dazu, dass unter diesen Bedingungen dieses große Biomolekül Insulinglargin Hexamere bildet. Kleine Kristalle. Hexamere. Insulinhexamere. Die gleichsam als Depot dienen, und zwar über mehrere Stunden, genau genommen für einen Tag. Und aus diesen Hexameren wird kontinuierlich über den Tag, über die Nacht, Insulin als Monomolekül freigesetzt, gelangt in die Zirkulation und entfaltet dort seine Wirkung. Das heißt, die Modifikation, die hier gemacht wurde, dieser Austausch der einen Aminosäure beziehungsweise die Anknüpfung zweier Argininreste mit den Guanidin-Strukturelementen in der Seitenkette, haben dazu geführt, dass wir ein Insulin vor uns haben, welches leicht aggregiert, diese Hexamere bildet. Und diese Hexamere sind so stabil, dass nur langsam aus diesen Hexameren Monomere freigesetzt werden, die dann die Wirkung entfalten. Langzeitinsulin. Langzeitinsulin. Das Insulinglulisin, das Sie hier sehen, dessen Struktur Sie hier sehen, ist ähnlich aufgebaut. Wir haben hier wieder die Grundzüge einer A-Kette, einer B-Kette. Allerdings leitet sich der Name Glulisin daher ab, dass in der B-Kette anstelle eines Asparagins hier in Position 3 ein Lysin ist und Glutaminsäure anstelle von Lysin in Position 29 eingeführt wurde. Glulisin, Insulin-Glulisin. Und diese Modifikation dieses Insulins hat dazu geführt, dass das auch applizierbar ist. Das können Sie nicht oral applizieren. P Peptide können nicht oral appliziert werden. Die würden verdaut werden wie ein Wiener Schnitzel, ja, beziehungsweise nicht in den systemischen Kreislauf aufgenommen werden. Das ist der Nachteil der Applikation der Insuline. Die können Sie nicht oral applizieren, die müssen Sie subkutan applizieren. Es gibt wenige Ausnahmen. Vielleicht erzähle ich ganz kurz dann noch etwas zu einem neuen Arzneistoff, der sich in später Phase der klinischen Entwicklung befindet, wo ein Peptid oral appliziert wird. Hier in diesem Fall ist die Sache eindeutig. Dieses Molekül muss gespritzt werden, subkutan appliziert werden, ist auch ein Insulin, ist aber kein Langzeitinsulin. Es ist ein Insulinanalogon, welches nach Applikation ins Unterhautfettgewebe auch Hexamere bildet. Allerdings sind diese Hexamere nicht stabil, sondern zerfallen sehr leicht. Und das bedeutet, dass Sie diese Insuline oder Insuline dieses Typs einsetzen können im Kontext der Nahrungsaufnahme. Das heißt, ein Patient, der an Diabetes mellitus leidet, welches dann eine Erkrankung, die dann unter Umständen dazu führt, dass eben die Erkrankung insulinpflichtig ist, der spritzt sich einmal am Tag ein Langzeitinsulin, Basalsekretion, Imitation, und im Zuge der Nahrungsaufnahme wird ein schnell verfügbares Insulin gespritzt, um einen Beitrag zu leisten zur Normalisierung der Blutglukosekonzentration im Kontext der Nahrungsaufnahme. Und da wäre beispielsweise das Insulin-Glulisin. Und solche Moleküle werden heute eben eingesetzt zur Behandlung des Diabetes mellitus. Wir haben uns in der letzten Vorlesung, im Rahmen der letzten Vorlesung unterhalten über die Nachweismöglichkeiten von Aminosäuren, auch im Kontext der Analytik von Peptiden. Hier sehen Sie eine schöne Frage: Welche der folgenden Verbindungen können zum Nachweis von proteinogenen Aminosäuren verwendet werden? Und da sehen Sie natürlich, ich sage mal, eine ganze Reihe von interessanten Molekülen: das Dinitrobenzen, das 2,4-Dinitrofluorbenzen, Sie sehen hier das Triketoindanhydrat, Sie sehen hier das Phthalsäureanhydrid und Sie sehen hier eine Naphthylsulfonsäure, ein Naphthylsulfonsäurechlorid. Und natürlich wissen Sie bereits, dass hier dieses Reagenz, das Sangers Reagenz ist, das ist das Ninhydrin und das ist ein Fluoreszenzreagenz mit dem Namen Danzylchlorid. So könnte es passieren bei Ihnen in wenigen Monaten, wenn Sie dann die einsamsten Stunden Ihres Lebens verbringen werden, an 4 Tagen 400 Fragen beantworten, die darüber entscheiden, ob Sie in das Hauptstudium der Pharmazie eintreten oder nicht. Wir gehen davon aus, dass die Sache natürlich erfolgreich sein wird. Vielleicht an der Stelle ein Hinweis, und zwar noch einmal im Kontext dieser Peptidstrukturen. Es gibt eine interessante Entwicklung, die sich aktuell abzeichnet. Ein neuer Arzneistoff in später Phase der klinischen Prüfung. Und das ist ein Arzneistoff zur Behandlung der Obstipation. Obstipation ist heute ein Riesenthema in vielerlei Hinsicht. Und gerade zur Behandlung der chronischen Obstipation fehlt es uns an gut verträglichen Arzneistoffen, die auch längere Zeit eingesetzt werden können. Und da gibt es jetzt eine interessante Entwicklung mit dem schönen Namen Linaclotid. Und dieses Linaclotid ist ein Peptid, welches sich sehr stark orientiert, einerseits an körpereigenen Strukturen, gleichzeitig stark erinnert in seiner Struktur an bakterielle Toxine, sozusagen ein Abbild körpereigener Strukturen und gleichzeitig ein Analogon von bakteriellen Toxinen. Und dieses Peptid, welches in sehr niedriger Konzentration oral appliziert wird, entfaltet seine Wirkungen im Gastrointestinaltrakt und kann deshalb auch oral appliziert werden. Das muss nicht in den systemischen Kreislauf gelangen, sondern wirkt direkt im Darm gegen Obstipation, indem sozusagen mehr Wasser und mehr Chloridionen in den Gastrointestinaltrakt sezerniert werden. Das ist eines der wenigen Beispiele, wo ein Arzneistoff, der peptidische Struktur hat, oral appliziert werden kann. Aber noch nicht in Deutschland zugelassen als Arzneistoff. Kommt aber sicherlich irgendwann in nächster Zeit. So, an dieser Stelle ist es aus meiner Sicht wichtig, Ihnen eine Synthese zu zeigen, die, wenn Sie so wollen, weltweit Furore gemacht hat. Die Frage nämlich, wie kann man kleinere und größere Peptidmoleküle auf einfache Art und Weise herstellen? Sozusagen nach dem Baukastensystem, ohne, so wie im Rahmen der letzten Vorlesung kurz aufgezeigt, mit aufwendiger Chemie, mit aktivierten Aminosäurederivaten sozusagen diese Aminosäuren aneinander zu knüpfen, um daraus Peptide zu gewinnen. Und was Sie hier schematisch dargestellt sehen, ist die sogenannte Merrifield-Synthese und sie bedient sich zunächst einmal eines chlormethylierten Polystyrols. Sie sehen hier die Struktur des chlormethylierten Polystyrols. Sie wissen, Polystyrole leiten sich ab vom Styrol, Vinylbenzen. Vinylbenzen polymerisiert ergibt das Polystyrol. Das ist ein Kunststoff und an diesen Kunststoffen erfolgt dann sozusagen die Synthese, die Bildung dieser Peptidmoleküle. Und was macht man hier? Man macht hier Folgendes, dass man zunächst einmal geschützte, das ist auch Schutzgruppenchemie, meine Damen und Herren, geschützte Aminosäuren einsetzt. Und zwar sogenannte Bock-geschützte Aminosäuren. Das ist dieser Rest mit dem Namen Tertiabutyloxycarbonyl. Tertiabutyloxycarbonyl. Liebevoll auch die Bock-Schutzgruppe bezeichnet. Ja? Bock-Schutzgruppe. Und diese schutzgruppenmodifizierten Aminosäuren, und zwar ausgewählte schutzgruppenmodifizierte Aminosäuren, werden dann in Gegenwart einer Base, hier repräsentiert durch Triethylamin, an diesen Kunststoff, an dieses chlormethylierte Polystyrol angebunden. Sie können sich gut vorstellen, dass mit Hilfe einer Base hier diese Carboxylgruppe deprotoniert und dann der Sauerstoff als Nukleophil an diesem Kohlenstoff angreift, Chlor substituiert und auf diese Art und Weise hier eine Benzylesterstruktur entsteht. Das ist ein Strukturelement, bei dem jetzt eine Aminosäure verestert vorliegt, und zwar mit Benzylalkohol. Das ist sozusagen die erste Bindung einer Aminosäure an dieses Harz. Eine Esterbindung, indem hier eine nukleophile Substitution stattfindet. Und dieses P, welches für Protecting Group steht, diese Bock-Schutzgruppe kann dann mit Hilfe dieser Säure, die wir ja auch schon kennengelernt haben vor vielen, vielen Monaten, die Trifluoressigsäure, eine Säure, die im Vergleich zur Essigsäure eine deutlich höhere Azidität aufweist, eben wegen dieser drei Fluorsubstituenten. Mit Hilfe dieser Trifluoressigsäure ist es dann möglich, die Bock-Schutzgruppe hier abzuspalten, sodass wir dann hier eine Aminosäure an dieses Harz gebunden haben mit einer freien Aminogruppe in Alpha-Position. Und wenn dieser Schritt erledigt ist, dann können Sie die nächste Aminosäure nehmen und an diese Aminosäure anknüpfen. Das zeige ich Ihnen gleich dann anhand der nächsten Abbildung. Allerdings warte ich jetzt einmal zunächst, wie Sie das hier sozusagen mit aufgenommen haben. Einfaches Baukastensystem, Sie suchen sich die geeignete Aminosäure, binden die an das Harz an und wählen dann die nächste. Wir kommen zur nächsten Abbildung, meine Damen und Herren, und ich will Ihnen hier zunächst einmal nur zeigen, was die Grundrequisite sozusagen ist für diese Chemie auch. Sie müssen nämlich diese Aminosäuren, die Sie als Bausteine verwenden, zunächst schützen mit der Boxschutzgruppe. Und das passiert eben, wenn Sie diese Aminosäure mit diesem Reagenz umsetzen, um daraus dann diese Schutzgruppe hier anzuknüpfen. Und die reagiert dann, und das hatten wir vorhin bereits gesehen, mit diesem chlormethylierten Polystyrol. Hier haben wir den Abspaltungsschritt mit Trifluoressigsäure. Und wichtig ist jetzt, und jetzt kommt die erste Hausaufgabe, meine Damen und Herren, für Sie die erste Hausaufgabe, um sozusagen im Eigenstudium nachzulesen. Sie sehen jetzt hier das Harz mit der ersten Aminosäure und Sie sehen hier sozusagen schon den zweiten Baustein in Vorbereitung, nämlich eine weitere bockgeschützte Aminosäure, die dann an diese Alpha-Aminogruppe der ersten Aminosäure angebunden wird. Und jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie sich hier diese Struktur verinnerlichen und nachschauen, was das für ein Molekül ist und wofür das eingesetzt wird an der Stelle. Ja? Wofür das eingesetzt wird. Sie haben hier letztendlich eine Reaktion einer bockgeschützten Aminosäure, Schutzgruppenchemie, die mit der freien Aminogruppe der ersten Aminosäure reagiert und am Ende dieser Reaktion passiert hier Folgendes, dass auf diese Art und Weise eine peptidische, das ist dann die erste peptidische Bindung, gebildet wird. Und dann können Sie, wenn Sie wollen, wenn Sie der Auffassung sind, Sie sind jetzt schon am Ende mit Ihrer Peptidsynthese, dieses Dipeptid abspalten, wenn Sie mit Trifluoressigsäure die Schutzgruppe abspalten, beziehungsweise die Esterbindung mit HBr spalten. Sie können aber natürlich auch in der Folge dieses Dialanin noch weiter verlängern, wenn Sie hier nicht die Abspaltung vom Harz vornehmen, sondern nur die Bockschutzgruppe abspalten und dann mit einer weiteren bockgeschützten Aminosäure unter wasserabspaltenden Bedingungen dann eben einen dritten Aminosäurerest einführen. Und so und auf diese Art und Weise kann man heute relativ einfach maßgeschneiderte Peptide beliebiger Größe verfügbar machen für die verschiedensten Zwecke, unter anderem auch als Arzneistoffe. Ein schönes Baukastensystem. Mir ist es wichtig, meine Damen und Herren, dass Sie insbesondere auch hier verinnerlichen die Tatsache, dass hier eine Schutzgruppe eingesetzt wird, die ganz wichtig ist und nicht nur, das ist auch ein wichtiger Punkt, nicht nur eingesetzt wird bei der Synthese von Peptiden. Die Bockschutzgruppe ist eine wichtige Bockschutzgruppe, die Aminogruppen sozusagen aus dem Spiel nimmt, ja, deren Reaktivität blockiert an der Stelle. Das ist ein wichtiger Punkt. Sonst würden wir hier nicht gezielt eine Aminosäure an die andere anknüpfen können, hätten wir nicht dieses Instrument dieser Schutzgruppenchemie. Merrifield-Synthese. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist eine Abbildung, die Sie später noch häufig, mit der Sie später noch häufig konfrontiert werden, die ich an der Stelle aber eben nur in Form dieses Cartoons zeige. Sie werden ab dem fünften Semester mit den Grundlagen der Biochemie vertraut werden. Da ist es dann wichtig, dass Sie die Aminosäure natürlich bereits gut kennen. Ja, da haben Sie die schon sozusagen in Ihrem Repertoire mit aufgenommen, um dann auf der Basis zu verstehen, dass Aminosäuren aneinandergefügt werden können, so wie wir das jetzt gesehen haben mit dieser Merrifield-Synthese, und dass Sie damit etwas bestimmen können, was natürlich ganz entscheidend ist, nämlich die Anordnung der Aminosäuren in der Kette, und das wird dann als Primärstruktur bezeichnen oder Primärsequenz. Und wenn Sie dann beispielsweise hinter einem solchen Leucin eine Nummer finden, 42, 3, 7, dann bedeutet das, das ist die Position 7, 43, was immer auch, ja, in dieser Kette, die die Primärsequenz bestimmt. Aber, und das ist wichtig, nicht nur Aminosäuren haben eine definierte dreidimensionale Struktur, auch ein Peptid wird nicht nur bestimmt durch die Primärsequenz, Vielmehr haben wir eine interessante Situation, dass Moleküle dieses Typs auch weitere interessante strukturelle Besonderheiten auszubilden vermögen, die in erster Linie darauf beruhen, dass Wasserstoffbrückenbindungen möglich sind. Und das bedeutet dann, dass so etwas entstehen kann wie eine Sekundärstruktur. Und da gibt es zwei wesentliche Elemente, nämlich die Alpha-Helix und eine Faltblattstruktur. Das ist ganz wichtig. Beta-Faltblätter und Alpha-Helices. Sie werden das beispielsweise sehen bei Rezeptoren, die in Membranen verankert sind. G-Protein gekoppelte Rezeptoren, GPCRs, die haben 7 transmembranäre Helices, die durch die lipophile Membran durchspannen. Lipophile Alpha-Helices. Beta-Faltblätter sind natürlich auch interessant, überhaupt keine Frage. Und dann als wichtiges weiteres Element, sogenannte Tertiärstruktur. Da spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle, die zur Ausbildung einer Tertiärstruktur eines Peptids bzw. eines Proteins führen. Ich gehe hier nicht näher darauf ein. Unter anderem auch Wasserstoffbrückenbindungen, unter anderem auch Disulfidbrücken, aber auch Komplexe mit Kofaktoren beispielsweise. Wir können insgesamt sagen, dass die räumliche Gestalt von Peptidmolekülen von 3 Hauptfaktoren bestimmt wird, nämlich von der Sequenz der Aminosäuren in der Peptidkette. Wir hatten schon einmal darauf hingewiesen, das war vor 2 Stunden, dass diese Peptidbindung, die eine Säureamidbindung darstellt, eine Besonderheit hat, nämlich die Verkürzung dieser CN-Bindung im Sinne eines partiellen Doppelbindungscharakters, welches die freie Drehbarkeit der CN-Bindung in dieser peptidischen Bindung einschränkt. Und die Fähigkeit der Amidgruppe, intermolekulare Wasserstoffbrückenbindungen zu bilden. Das ist wichtig, dass wir verstehen, dass das die Struktur eines Peptids in erster Linie ausmacht. Jetzt kann man sich an der Stelle auch die Frage stellen, wie wird die Struktur solcher Peptide bestimmt? Kann man die Frage, ist das heute eine einfache Sache? Kann man eigentlich leicht beantworten? Ja, anders als noch vor, ich sage einmal 50 Jahren, können heute die Strukturen komplexer Moleküle, und ein solches Peptid ist natürlich in seiner Gesamtschau schon ein komplexes Molekül, die dreidimensionale Struktur in einem wässrigen Milieu von einem solchen Molekül zu bestimmen oder die Struktur, die sich präsentiert, wenn solche Peptide kristallisieren, das ist nicht einfach. Und da haben wir heute moderne Techniken zur Verfügung, die insbesondere in den Bereich der modernen instrumentellen Analytik hineinragen. Und da möchte ich 3 Dinge nennen, die ganz entscheidend sind. Da haben wir zum einen die sogenannte Kernresonanzspektroskopie, NMR, Nuclear Magnetic Resonance, wo wir 2 fundamentale Techniken kennen, nämlich die Untersuchung von Strukturen in Lösung, sogenannte hochauflösende Kernresonanzspektroskopie, oder die Kernresonanzspektroskopie Festkörper, Festkörper-NMR. Beides ist heute möglich, in Lösung oder Festkörper, aber in jedem Fall Kernresonanzspektroskopie, Nuclear Magnetic Resonance, wo man sozusagen die Kerne oder ganz spezielle Kerne nutzt als Sonden in diesem Molekül, um daraus dann Signale zu bekommen, die dann in Strukturinformation umgesetzt werden. 13C, 1H, N15. Frankfurt ist ausgezeichnet, hier dieser Campus als europäische Großforschungseinrichtung im Kontext von Kernresonanzspektroskopie. Wir haben die größten, teuersten und schönsten Geräte zur Verfügung. Keinen anderen Platz Europas gibt es mehr dieser Geräte als hier in Frankfurt. Oder vielleicht gibt es 2, 3, die ähnlich groß sind, aber nicht viel mehr. Zweite Möglichkeit, und da nenne ich jetzt den Namen eines Kollegen aus der Pharmazie, Professor Karas ist ein ausgewiesener Massenspektrometriker, einer der profiliertesten Wissenschaftler nicht nur dieser Universität, sondern Deutschlands und Europas, erst vor wenigen Jahren ausgezeichnet worden mit vielen Preisen, knapp am Nobelpreis vorbeigeschrammt 2002, vielleicht kriegt er noch, wir hoffen das alle sehr, hat wesentliche Beiträge dazu geleistet, dass mit Hilfe der Massenspektrometrie solche komplexen Moleküle untersucht werden können. Das, was er entwickelt hat und mit dem Akronym MALDI bezeichnet wird, ist eigentlich etwas, was man ganz einfach übersetzen kann. Bildlich, auch für Laien. Sie alle stimmen mir zu, dass es nicht ganz einfach ist, ein Wiener Schnitzel in die Gasphase zu bringen. Der Versuch, das zu machen, würde zu Verkohlungen in Ihrer Bratpfanne führen. Ja? Wenn Sie also der Auffassung sind, durch Erhitzen Ihr Wiener Schnitzel intakt in die Gasphase zu bringen, das würde nicht funktionieren. Herr Karas hat einen anderen Weg gewählt. Er hat zwar nicht Wiener Schnitzel genommen als Probemoleküle, sondern andere Moleküle. Er hat sie eingebettet in eine Matrix. Und diese Matrix hat ganz bestimmte Eigenschaften. Das sind zum Beispiel Zimtsäurederivate. Moleküle in eine Matrix eingebettet. Da haben wir schon das erste M, das von sozusagen sich dann in diesem Namen MALDI wiederfindet. Matrix. Und dann hat er mit einem Laser auf diese Matrix geschossen. Und hatte zunächst gedacht, Laser ist ja energiereich, das Zeug wird da unten verbrutzeln wie in der Bratpfanne. Und was ganz anderes ist passiert. Es hat diese großen Biomoleküle, zum Beispiel Insulin, intakt in die Gasphase gebracht. Und dann kann man diese in der Gasphase befindlichen Moleküle weiter beschießen und dann am Ende des Tages Strukturinformation gewinnen. Das war jetzt eine große Vereinfachung, Verkürzung, aber ich will ja nicht das vorgreifen, was Ihnen Karas erzählen wird. Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization, MALDI. Und damit haben wir neben der Kernresonanzspektroskopie die Massenspektrometrie, um hier Strukturinformationen zu gewinnen, und auch die Massenspektrometrie ist ein echter Forschungsschwerpunkt hier am Campus, nicht zuletzt repräsentiert durch die Arbeitsgruppe von Professor Karas. Und eine dritte Möglichkeit, die auch ganz stark hier bei uns in Frankfurt am Campus, hier am Riedberg gemacht wird, ist die Analyse von Kristallen. X-Ray-Analysis. Ja, Kristallstrukturanalyse von komplexen Molekülen. Dazu muss man allerdings sagen, es ist relativ einfach, Acetylsalicylsäure zu kristallisieren oder andere kleine organische Moleküle. Aber so einen riesen Oschi von Biomolekül zu kristallisieren in so qualitativ hochwertigen Kristallen, dass sie daraus Strukturinformationen gewinnen können, das ist eine Riesenaufgabe. Das geht nicht so ganz einfach. Man setzt heute dafür auch relativ großen apparativen Aufwand ein. Sie alle wissen, dass es sehr aufwendig ist im Labor, ich sage einmal, im Zuge der Synthese, um zu kristallisieren. Ja? Bei der Gewinnung von Kristallen, von Biomolekülen, die dann geeignet sind oder eingesetzt werden können, um daraus Strukturinformation zu gewinnen, verwendet man heute Roboter, die im Minimaßstab ganz bestimmte Bedingungen simulieren bzw. umsetzen, um daraus Kristalle zu gewinnen. Man macht also viele hunderte, tausende Versuche, bis ein Versuch gelingt, bis es sozusagen unter ganz bestimmten Bedingungen möglich ist, Kristalle zu gewinnen. Ein Beispiel. Es gibt in Ihrem Körper einen Rezeptor, der heißt Beta-2-Rezeptor. Das ist ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor, ein transmembranärer Rezeptor, der ganz entscheidend an der Steuerung von Herz-Kreislauf-Funktionen beteiligt, ich sage mal so. Und die Struktur dieses G-Protein-gekoppelten Rezeptors war bis vor kurzem nicht bekannt, nicht im Detail bekannt. Man hat 10.000 Kristallisationsversuche gemacht, 10.000. Da würden Sie lange im OC-Praktikum arbeiten, ne? 10.000, allerdings mit Hilfe von Robotern, bis es gelungen ist, dieses Protein zu kristallisieren. Aber wenn man es hat, dann kann man es natürlich sehr gut analysieren. Massenspektrometrie, Kristallstrukturanalyse und Kernresonanzspektroskopie sind heute wichtige Methoden zur Strukturaufklärung von komplexen Molekülen, unter anderem Peptiden, Proteinen und Proteinkomplexen. Sie sehen hier sehr schön die Struktur oder die strukturellen Features eines Peptids im Kontext der Bindungswinkel bzw. Bindungslängen und der Rotationsmöglichkeiten. Darauf gehe ich jetzt im Detail nicht ein. Ich will nur noch einmal hinweisen, das ist mir ein wichtiger Punkt, dass die Mesomeriestabilisierung, die Sie hier oben sehen, der Grund ist, warum wir so etwas kennen, was wir als Trans- und als Cis-Peptidbindung bezeichnen. Ja, das heißt, die Einschränkung der freien Drehbarkeit führt eben dazu, dass wir Trans- und Cis-Peptidbindungen kennen. Kurzer Ausritt sozusagen aus der Chemie der natürlichen Aminosäuren und davon abgeleiteter Peptide. Es gibt eine Reihe von Kunststoffen, die sich ableiten von den natürlichen Peptiden bzw. Proteinen. Und ich will Ihnen an der Stelle nur drei bzw. vier dieser Stoffe zeigen, nämlich das Nylon 6, dann gibt es hier noch das Nylon 66, das Polyglycin und hier ein interessantes Molekül, das als Kevlar bekannt ist. Wir fangen zunächst einmal mit dem Nylon 6 an und sehen hier das Epsilon-Caprolactam. Und da frage ich gleich einmal den Tillmann, wie kann man Epsilon-Caprolactam herstellen? Welche Reaktion macht uns dieses Molekül, dieses zyklische Säureamid, dieses Lactam verfügbar? Wo ist der Julius? Julius, haben Sie eine Idee? Julius, was haben wir festgelegt? Nicht nur kreuzen, sondern immer den Hintergrund auch beleuchten, gell? Der Nachbar hat so freundlich gelacht, den fragen wir jetzt. Das ist der, wie heißen Sie?
Andreas.
Andreas, auch wieder mal da in der Vorlesung. Wunderbar, freue ich mich. Ja? Daniela. Janis. Mit einer Beckmann-Umlagerung. Was sind denn die Edukte, von denen wir ausgehen? Oxime, und welches Oxim setzen wir hier ein, um Caprolactam herzustellen? Das Oxim des Zyklohexanons unterwerfen wir einer Beckmann-Umlagerung und dann erhalten wir dieses Caprolactam, Freunde. Ja? Tillmann, wir nehmen wieder Fahrt auf. Ja? Wenn man in Österreich aus dem Vorjahr ins neue Jahr kommt, muss man sich immer fit machen. So wie die österreichischen Abfahrer. Es stehen drei große Rennen an. Wengen, Kitzbühel, was haben wir noch? Ja, die zwei sind eigentlich die wichtigsten. Gut, was kann man dann machen, meine Damen und Herren? Man kann unter geeigneten Reaktionsbedingungen dieses Epsilon-Caprolactam polymerisieren und erhält dann ein Polymer, dessen Monomere auch über Säureamidbindungen miteinander verknüpft sind. Und das ist dann das Nylon. Amerika in den 50er Jahren, das Aufkommen der Nylonstrümpfe. Ja? Eine Revolution, meine Damen und Herren. Ja? Vor allem für die Damen. So, Nylon 66 ist auch ein ähnliches Molekül. Bei dem Hexamethylendiamin ist Hexan-1,6-Diamin mit Adipinsäure sozusagen alternierend verknüpft wird. Wir haben also immer ein Äquivalent Adipinsäure verknüpft mit einem Äquivalent Hexamethylendiamin und das Ganze in einem Polymer. Polyglycin ist Kunstseide und hier dieses 1,4-Benzendiamin, welches mit der Tereftalsäure säureamidartig verknüpft ist, ist das Kevlar. Während die drei oberen Substanzen als Kunststoffe eingesetzt werden, insbesondere in der Textilindustrie, aber nicht nur dort, ist dieses Kevlar hauptsächlich wo zu finden? Als Material, welches für Schutzkleidungen im Kontext von beispielsweise schusssicheren Westen eingesetzt werden. Ja. Es ist wenig pharmazeutisch jetzt, aber fürs Allgemeinwissen immer noch sehr, sehr interessant. Gut, wie kann man das herstellen? Wir hatten im Sommersemester, wenn Sie einen kleinen Versuch machen wollen, selbst Nylon herstellen wollen, das geht relativ einfach. Man kann aus der Grenzschicht zwischen einer wässrigen Lösung von Hexamethylendiamin, das wäre hier die obere Phase, und hier die untere Phase ist Tetrachlorkohlenstoff, und in diesen Tetrachlorkohlenstoff kann man das Säurechlorid der Adipinsäure lösen. Da ist es dann nicht reaktiv, tut nichts. Aber wenn man dann mit einem Glasstab beispielsweise hier sozusagen einen Faden beginnt rauszuziehen aus der unteren Phase durch die wässrige Phase durch, dann kommt es zur Reaktion des Säurechlorids der Adipinsäure mit dem Hexamethylendiamin und es wächst sozusagen hier dieser Nylonfaden kontinuierlich an. Ein klassischer Schulversuch, der immer auch spektakuläre Ergebnisse, nämlich einen Kunststoff liefert. Meine Damen und Herren, damit sind wir sozusagen in einem relativ zügigen Tempo durch das Thema Aminosäuren und Peptide durch. Und das Thema, das uns jetzt dann in den nächsten zwei Wochen beschäftigen wird, ist ein Lieblingsthema von mir, das ist nämlich die Chemie der Zucker. Und ein Molekül, das ich Ihnen sozusagen schon als Ausblick ins Wochenende mitgeben möchte, ist ein Monosaccharid mit dem schönen Namen Glucose. Und das Einzige, was wir heute hier mitnehmen wollen, als wichtige Botschaft, Take-Home-Message, Neudeutsch, für die nächsten Vorlesungen, ist, dass Zucker polyhydroxylierte Naturstoffe sind, polyhydroxylierte Naturstoffe, die darüber hinaus auch noch weitere Funktionalitäten zeigen, beispielsweise Aldehydgruppen, Ketogruppen. Und wir wollen festhalten, es gibt ganz, ganz interessante stereochemische Aspekte, die Sie gleich begleiten werden in der Folge des heutigen Vormittags, wenn ich das richtig im Auge habe. Aber es gibt auch ganz grundlegende, interessante Aspekte der Chemie dieser polyhydroxylierten Verbindungen. Nicht zuletzt die Tatsache, dass wir hier grundlegende Reaktionen der organischen Chemie in der Zuckerchemie wiederfinden. Beispielsweise die Bildung von Halbacetalen, die Bildung von Acetalen, das ist das, was die Chemie der Zucker in hohem Maße auch bestimmt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, möchte ich mich für heute verabschieden, Ihnen ein schönes Wochenende wünschen und ich freue mich bereits auf die nächste Vorlesung, am nächsten Mittwoch wieder dann im Hörsaal B3. Dankeschön.